Stories. Eine Journalistin verfolgt eine heiße Spur. Ein berühmter Erfinder hat aufregende News für sie. Mit seinem selbstgebauten U-Boot tauchen sie in die Tiefe hinab. Doch am nächsten Morgen ist die junge Frau verschwunden.
Wir sind Lina und Martin aus Berlin. Und in unserem Podcast gibt es jede Woche eine spannende, wahre Geschichte auf die Ohren. Und für heute hat Lina einen sehr aktuellen und ziemlich grausamen True-Crime-Fall vorbereitet, auf den ich mich schon ziemlich lange freue.
Vorher möchten wir uns aber noch für eure zahlreichen Nachrichten bedanken, die ihr uns seit letzter Woche geschickt habt. Es gab eine Message von Francesca. Francesca hat um ein Update gebeten im Fall Das seltsame Kind.
Oh, das ist schon länger her, ne? Da ging es ja um ein Mädchen, wo man sich nicht sicher war, ob die jetzt vielleicht sogar schon erwachsen ist. Ein Erwachsener, der sehr kindlich aussieht, oder ein Kind, das irgendwie schon erwachsen aussieht.
Genau, es ging um Natalia Barnett, ein kleinwüchsiges Mädchen aus der Ukraine, das von amerikanischen Eltern adoptiert wurde. Und diese Eltern haben dann behauptet, sie sei gar kein Kind, sondern eine erwachsene Psychopathin, die sich in ihre Familie eingeschlichen hätte. Und die Eltern sind dann so weit gegangen, dass sie das Mädchen ausgesetzt haben. Und dafür haben sie dann ziemlich Ärger bekommen. Also sie wurden dann auch verurteilt dafür, dass sie ein Kind vernachlässigt haben.
Und jetzt ist die Frage, hatten sie recht oder ist da inzwischen was Neues rausgekommen?
Es ist tatsächlich was Neues rausgekommen. Ich habe recherchiert. Und zwar hat die britische Zeitung Daily Mail inzwischen die leibliche Mutter von Natalia Barnett in der Ukraine aufgespürt. Und die Mutter hat nochmal bestätigt, dass Natalia Barnett bei der Adoption 5 Jahre alt war.
Aha, also keine Erwachsene.
Keine Erwachsene, sondern tatsächlich ein Kind. Und das heißt, dass sich die Barnetts vermutlich getäuscht haben, darin, dass sie behauptet haben, sie sei schon volljährig. Und damit haben sie sich auch wirklich schuldig gemacht, weil sie ja ein Kind vernachlässigt haben, indem sie sie ausgesetzt haben.
Okay, gut. Ein wenig ähnlich, weil auch sehr creepy geht es heute weiter mit dem aktuellen Fall.
Ja, nicht nur ein bisschen creepy, sondern sogar sehr creepy. Der heutige Kriminalfall gilt nämlich als einer der grausamsten True-Crime-Cases Skandinaviens. Es ist der 10. August 2017. Wir befinden uns in Kopenhagen und die 30-jährige Journalistin Kim Wall fährt zu einem Interviewpartner. Schon lange hat sie sich um ihn bemüht, denn sie will über ihn eine spannende Reportage schreiben. Kim Wall ist Schwedin und hat an den besten Universitäten studiert. An der französischen Sorbonne, der London School of Economics und der renommierten Columbia University in New York. Sie ist auf dem besten Wege, eine junge Star-Journalistin zu werden und schreibt schon jetzt für die wichtigsten internationalen Zeitungen, die New York Times, den Guardian und für The Independent. Ihr Spezialgebiet sind Außenseiter und rebellische Minderheiten. Ihre Reportagen drehen sich unter anderem um Feministinnen in China, um Hacker im kubanischen Untergrund und rebellische Minderheiten in Indien.
Wow, dann ist sie richtig da, wo es weh tut.
Ja, ist eine richtig mutige Journalistin. Zurzeit wohnt Kim Wall noch mit ihrem dänischen Freund Ole in einem hippen Viertel Kopenhagens. Aber schon bald wollen die beiden nach Peking in China ziehen und dort gemeinsam eine neue Etappe beginnen. Nur noch eine Reportage will Kim vor ihrer Abreise nach China schreiben. Eine Story, der sie schon lange hinterherjagt und für die sie sogar die Abschiedsfeier mit ihren dänischen Freunden sausen lässt. Der Interviewpartner, zu dem sie am 10. August 2017 fährt, ist der dänische Ingenieur Peter Madsen. Ein Mann, der in Dänemark zu einer Art Celebrity geworden ist.
Weil das ist ein Schauspieler oder so, oder?
Nicht ganz. Peter Madsen hat ein U-Boot gebaut. Das größte U-Boot, das jemals von einem privaten Bastler konstruiert wurde. Eine Sensation.
Ah, jetzt bin ich gespannt.
Im Mai 2008 wurde sein U-Boot im Kopenhagener Hafen feierlich der Öffentlichkeit präsentiert. Und die dänische Presse berichtete aufgeregt über dieses Event und über das Genie Peter Madsen. Der bezeichnete sein U-Boot als Kunstwerk, das für individuelle Freiheit stehe.
Okay, warte. Also der hat jetzt ein U-Boot gebaut, selber aus, ja, wie baut man sowas? Aus Metallplatten?
Da fragst du die Falsche.
Aus Holz wahrscheinlich nicht. Aber wie stelle ich mir das vor? Wie groß ist sowas?
Nicht besonders groß, also ein recht kleines U-Boot, aber eben doch das größte, das jemals von einem privaten Bastler konstruiert wurde.
Okay, man kann sich aber reinsetzen.
Ja, locker. Also man kann darin auch rumlaufen.
Oh.
So, sie ist vielleicht so groß wie ein Kleintransporter, würde ich jetzt mal sagen.
Oh, krass.
So groß wie ein Kleintransporter, vielleicht sogar ein bisschen größer. Die Journalistin interessiert sich aber weniger für dieses U-Boot, sondern für ein anderes Projekt von Peter Madsen. Sein eigentliches Herzensprojekt.
Okay, was ist das?
Schon als Teenager begann Peter Madsen, sich brennend für Space Rockets zu interessieren. Und im Jahr 1986 gelang es dem damals 15-Jährigen sogar, eine eigene Rakete in der Werkstatt seines Vaters zu bauen. Die war nur einen Meter groß und ein Nachbau der amerikanischen ICBM MX Peacekeeper Rakete. Im März 1986 feuerte er diese Rakete ab und sie erreichte immerhin eine Höhe von 100 Metern.
Okay, er als 15-Jähriger baut eine Rakete, die 100 Meter hoch geht, oder?
Ja.
Okay.
Ja, also damit hat er es zwar nicht ganz bis zum Mars geschafft, aber dafür wurde in ihm eine große Faszination für Raketen geweckt, die für diesen Fall noch eine große Rolle spielen wird. Sein Fame, den er 2008 mit dem selbstgebauten U-Boot erlangte, nutzt Peter Madsen jetzt, um eine Crowdfunding-Kampagne zu starten. Mit einem Ingenieurskollegen will er damit den Bau einer richtigen Space-Rakete finanzieren. Sein Ziel ist es, mit dieser Rakete ins Weltall zu fliegen und später auch andere Passagiere mit in den Weltraum zu nehmen. Also mit diesem Projekt will er die Raumfahrt revolutionieren und Kontrahenten, wie zum Beispiel Elon Musk, ausstechen.
Aha, das sind ambitionierte Ziele.
Für diesen sogenannten dänischen Space Race interessiert sich die Journalistin Kim Wall brennend. Peter Madsens Story passt perfekt in ihr Profil. Peter Madsen empfängt Kim Wall also am 10. August um 19 Uhr auf seinem U-Boot, das seit 2008 sein Zuhause ist und im Öresund-Kanal zwischen Dänemark und Schweden liegt.
Ah, das ist die Stelle, wo die Brücke auch ist, zwischen Dänemark und Schweden, wo auch The Bridge spielt, ne?
Ich glaube schon, also ist der Grenzübergang zwischen Kopenhagen und der schwedischen Stadt Malmö. Peter Madsen gibt Kim Wall 2 Stunden Zeit, um ihn zu seinen Space-Raketen zu interviewen und um sich an Bord des U-Boots umzusehen. Um 21.30 Uhr machen Passagiere eines vorbeifahrenden Schiffes noch Fotos von Kim Wall und Peter Madsen in der Luke des U-Boots. Die beiden wirken entspannt und sind vertieft in ein Gespräch.
Also ist es 9:30 abends und die beiden düsen da irgendwie durchs Meer und gucken aus der Luke raus.
Genau, ich habe auch ein Foto davon gesehen, also das Foto.
Ah ja.
Und das ist, weil es ja im Norden ist, im hohen Norden, mitten im Sommer, ist es um diese Uhrzeit auch noch hell. Also da geht gerade so ganz rot am Horizont die Sonne unter. Also es sieht sehr dramatisch aus.
Dann bin ich gespannt, ob du dieses Bild auch postest für uns diese Woche.
Ich lebe noch, schreibt Kim Wall ihrem Freund Ole. Aber wir werden jetzt ins Meer abtauchen. Er hat sogar Kaffee und Kuchen besorgt. Ich liebe dich. Später am Abend versucht Ole, seine Freundin Kim dann zu erreichen. Aber sie antwortet nicht auf seine Nachrichten.
Ja, wahrscheinlich, weil sie ja mit dem Boot irgendwie außerhalb der Landesgrenze ist und oder das U-Boot ist vielleicht abgetaucht. Kann das abtauchen? Ja, ist ja ein U-Boot.
Ja, das denkt er sich zunächst auch. Doch gegen Mitternacht beginnt Ole unruhig zu werden. Um 1.43 Uhr alarmiert er die Polizei und meldet Kim als vermisst. Er hat bei der ganzen Sache ein sehr ungutes Gefühl. Die Polizei versucht, Kontakt mit dem U-Boot aufzunehmen. Sie bekommen aber kein Signal. Erst um 10.30 Uhr am nächsten Morgen können sie das U-Boot endlich orten. Irgendwas ist an Bord geschehen. Der Pilot aus dem Rettungshubschrauber kann gerade noch beobachten, wie das U-Boot auf den Meeresgrund versinkt.
Oh, aber warte mal, die konnten das jetzt nicht tracken, weil die irgendwie keine Signale senden oder so?
Ja.
Da fehlt die entscheidende Technik.
Ja, sie haben einfach kein Signal empfangen. Aha. Und jetzt sehen sie, wie, das scheint ein Leck oder sowas im U-Boot gegeben zu haben. Auf jeden Fall versinkt jetzt dieses U-Boot. Peter Madsen wird von einem Fischerboot aus den kalten Meeresfluten gerettet, doch von der Journalistin Kim Wall fehlt jede Spur.
Oh.
Peter Madsen gibt an, er hätte die Journalistin am Vorabend gegen 22.30 Uhr an der Küste abgesetzt. Das U-Boot sei dann am nächsten Morgen aufgrund eines technischen Defekts an Bord gesunken. Die Polizei untersucht daraufhin das Material der Überwachungskamera an der Stelle, an der Kim Wall angeblich an Land gegangen ist. Die Journalistin ist darauf aber nicht zu sehen. Stunden und Tage vergehen. Tag und Nacht wird nach Kim Wall gesucht. Aber die junge Frau ist nirgendwo zu finden. Doch dann, am 23. August 2017, entdeckt ein Radfahrer einen weiblichen Torso in einer nahegelegenen Bucht. Per DNA-Nachweis kann bestätigt werden, dass es sich dabei um die sterblichen Überreste von Kim Wall handelt. Auf ihrem Unterleib wurde mehrmals mit einem Messer eingestochen.
Okay, also das heißt, die wurde ermordet oder so? Also ertrunken ist sie ja dann auf jeden Fall nicht.
Ja, es ist ja nur der Torso gefunden worden.
Ja.
Und das kommt den Ermittlern dann doch etwas verdächtig vor. Und am 5. September 2017 wird Peter Madsen erneut verhört. Jetzt verändert er seine Aussage. Jetzt gibt er an, der schwere Lukendeckel des U-Boots sei Kim Wall bei ihrem Besuch auf den Kopf geknallt, weil ihm der Deckel aus den Händen geglitten sei. Kim sei dann an dieser Schädelverletzung gestorben und vor lauter Panik hätte er daraufhin ihren Leichnam ins Meer geworfen.
Und wie hätte er dann, woher kommen die Messerstiche? Das macht aber keinen Sinn, oder?
Ja, was sich die Beamten auch nicht erklären können, ist, warum nur der Torso von Kim Wall aufgetaucht ist, ohne Kopf und ohne Gliedmaßen und eben mit diesen Messerstichen auf dem Unterleib. Hatte Peter Madsen vielleicht eine dunkle Seite, eine Seite, die er vor allem verbarg? Die Ermittler stellen jetzt Nachforschungen an. Peter Madsen wurde 1971 im dänischen Kalundborg geboren. Die Mutter war 30 Jahre jünger als der Vater und der Vater misshandelte die Kinder, auch den kleinen Peter. Nachdem sich die Eltern 1977 getrennt hatten, entschied sich der 6-jährige Peter Madsen, trotzdem bei seinem Vater zu leben, obwohl der gewalttätig war. Als Jugendlicher hielt er es dann aber doch nicht mehr bei ihm aus und zog in ein Jugendhaus. Sein Vater starb kurze Zeit später, als Peter Madsen gerade mal 18 Jahre alt war. Als Erwachsener schlug Peter Madsen dann eine Laufbahn als Ingenieur ein und verfolgte konsequent seinen großen Kindheitstraum, eine Space-Rakete zu bauen. 2011 lernte er seine erste Frau kennen. Die beiden heirateten und sie unterstützte ihn dabei, seinen großen Traum zu realisieren. Doch irgendwann merkte sie, dass ihr Mann Peter eine dunkle Seite hatte, eine gewalttätige Seite. Er entwickelte eine immer stärkere Vorliebe für brutalen SM-Sex und ging immer häufiger auf Fetischpartys. Ihr Mann wurde ihr mit der Zeit immer fremder und nach ein paar Jahren verließ sie ihn schließlich.
Okay, das ist natürlich eine krasse Geschichte. Ja, aber deutet das jetzt darauf hin, führt das unweigerlich zu diesem Vorfall? Bedeutet das jetzt nur, weil er auf SM stand, wird er zum Mörder? Das ist jetzt noch ein bisschen weit hergeholt.
Ja, also ähnlich argumentiert Peter Madsen auch. Er streitet vehement ab, Kim Walls Leichnam zerstückelt zu haben. Am 7. Oktober 2017, also fast 2 Monate nach ihrem Verschwinden, finden Polizeitaucher dann weitere Überreste der Journalistin. Ihre Beine, Kleidung und ein Messer waren in einer Tasche verstaut worden, ihr Kopf in einer anderen. Beide Beutel waren durch Metallstücke beschwert worden. Die Rechtsmedizin kann aber keine Anzeichen für stumpfe Gewalt am gefundenen Schädel feststellen, was der Aussage von Madsen widerspricht, weil wäre der Lukendeckel auf den Kopf geknallt.
Okay, also das kann man definitiv ausschließen, dass sie nicht verletzt wurde vom U-Boot.
Genau, also da ist irgendwas anderes passiert.
Okay, das heißt, dann spricht jetzt eigentlich doch ziemlich viel dafür, dass dieser Peter Madsen diese Journalistin ermordet und zerstückelt hat, oder?
Am 30. Oktober ändert Peter Maatzen seine Aussage erneut. Ihm zufolge sei Kim Wall an einer Kohlenmonoxidvergiftung an Bord seines U-Boots gestorben, während er an Deck war.
Okay, das ist jetzt die dritte Version.
Ja, das ist schon auch ein bisschen verdächtig, dass er jetzt schon drei verschiedene Versionen dieses Hergangs erzählt hat. Also schon das alleine macht ihn ja verdächtig.
Ja, was sagt er denn?
Er sagt, als ich ins Innere des U-Boots zurückkehrte, kam mir warme Luft entgegen. Kim lag reglos am Boden. Ich versuchte, sie zu wecken, aber es war bereits zu spät. Maatzen berichtet, dass er in diesem Moment des Schocks versucht habe, ihre Leiche aus dem U-Boot zu befördern. Und nachdem er eine Stunde lang ohne Erfolg versucht hatte, sie aus dem U-Boot zu pferchen, beschloss er, sie zu zerstückeln und sie so ins Meer zu werfen.
Weil er sie damit einfacher durch die Luke kriegt, oder was?
Ja, also es macht eigentlich nicht so viel Sinn, weil die Luke eigentlich groß genug ist für einen Menschen. Außerdem ist es ein bisschen seltsam, dass er die Leiche entsorgen wollte. Also warum behält er sie nicht an Bord und übergibt sie der Polizei? Naja, es gibt auf jeden Fall viele Ungereimtheiten. Deswegen wird jetzt Peter Maatzens gründlich von der Polizei durchsucht. Auf seinem Rechner finden die Ermittler haarsträubendes Material. Jede Menge Snuff-Videos. Amateurfilme, in denen Frauen aufs Übelste gequält und ermordet werden.
Okay, das heißt, das waren nachgestellte Szenen oder war das irgendwie echtes Zeugs irgendwie aus dem Darknet oder sowas?
Das ist bei Snuff-Videos manchmal schwer zu sagen. Angeblich ist das Gezeigte immer echt, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass da Fälschungen dabei sind. Also, dass manche von diesen Videos auch gefaked sind, dass das nachgespielte Szenen sind.
Ja.
Kurz vor seiner Verabredung mit Kim Wall hatte Peter Maatzen jedenfalls ein Snuff-Video geguckt, in dem einer Frau die Kehle durchtrennt wurde.
Aha.
Hatte er mit Kim Wall ein ähnliches Video drehen wollen?
Oh, das ist fies, oder?
Das Gericht stellt jedenfalls fest, dass die Tat geplant sein musste. Maatzen hatte extra einen Schraubenzieher, Gurte, eine Säge und Metallstücke zum Versenken der Leiche mit auf sein U-Boot genommen. Außerdem wurden DNA-Spuren und Kleidung von Kim Wall gefunden. Peter Maatzen bestreitet aber weiterhin, die Tat begangen zu haben.
Ja, aber das ist doch eigentlich relativ offensichtlich dann, oder?
Ja, eigentlich schon. Also es gibt jetzt nicht mehr so viele Möglichkeiten, wer das sonst getan haben sollte. Und ein Unfall ist an dieser Stelle auch auszuschließen. Ein psychologisches Gutachten attestiert Maatzen dann, dass er psychopathische und narzisstische Züge hat und beschreibt ihn als pathologischen Lügner. Demzufolge hatte Peter Maatzen den Mord begangen, um eine abartige sexuelle Fantasie auszuleben. Hinzu kam noch zu diesem Zeitpunkt, dass er sehr viel inneren Frust und Aggressionen hatte. Kurz zuvor hatte Maatzen nämlich erfahren, dass sein Raketenprojekt zum Scheitern verurteilt war, da er nicht die nötigen Gelder dafür akquirieren konnte. Ursprünglich hatte er seine selbstgebaute Rakete Ende August 2017 launchen wollen. Dieser Traum war nun aber geplatzt.
Weil er das Funding nicht zusammengekriegt hat.
Ja, genau. Also das könnte noch ein weiterer Grund für diese Tat gewesen sein, dass das Ganze eskaliert ist. Dass er schon diese Veranlagung hatte, gewalttätig zu sein und dann kam auch noch dieser Frust hinzu und dann ist das Ganze, ist es irgendwie mit ihm durchgegangen.
Okay, und wenn man jetzt natürlich so sein Projekt so, ja, in so ein Crowdfunding gibt und man setzt quasi alles seinen Lebenstraum ins Internet und möchte dafür Leute anwerben, zu spenden. Und wenn das nach hinten losgeht, das stelle ich mir auch sehr hart vor.
Ja, aber es rechtfertigt natürlich in keinster Weise seine Tat. Was er da mit Kim Wall gemacht hat, dafür kann auch ein geplatzter Traum nicht ein gut genuger Grund sein.
Natürlich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass seine Grundstimmung jetzt dementsprechend angeschlagen war.
Ja. Am 25. April 2018 wird Peter Maatzen schließlich vor dem Kopenhagener Stadtgericht wegen Mordes an Kim Wall, Vergewaltigung, Störung der Totenruhe und Verstoß gegen die Sicherheitsbestimmungen auf See zu lebenslanger Haft verurteilt. Man nimmt an, dass er Kim Wall zuerst gequält und vergewaltigt hat und ihr dann die Kehle durchschnitt. Doch Peter Maatzen behauptet weiterhin, er sei unschuldig.
Aber der ist doch komplett überführt jetzt eigentlich, oder?
Mit diesem Fall erlangte der U-Boot-Bauer und Rocket Scientist erneut Berühmtheit. Diesmal aber nicht für einen technischen Geniestreich, sondern für das wohl grausamste Kriminalverbrechen Dänemarks. Und wie das bei solchen Mördern leider oft der Fall ist, hat Peter Madsen plötzlich jede Menge weibliche Fans. Im Jahr 2020 heiratete er im Gefängnis sogar eine dieser Groupies, die russische Oppositionsaktivistin Jenny Kirpin.
Okay, das ist ja total krass. Also jetzt gerade in den letzten Monaten eigentlich.
Ja, das ist richtig.
Von solchen Fällen habe ich inzwischen schon öfter gehört, auch hier im Podcast. Warum gibt es denn eigentlich Frauen, die auf solche brutalen Mörder stehen? Weiß man da eigentlich was drüber?
Das ist schwer zu sagen.
Vielleicht ist das so eine Faszination mit dem Bösen oder so?
Ja, vielleicht ist es der Bad Boy-Effekt. Also vielleicht stehen diese Frauen auf böse Jungs.
Ja, ich kann das jedenfalls nicht so richtig nachvollziehen, aber ja.
Ich finde das auch irgendwie ziemlich pervers, muss ich sagen, solche Täter im Gefängnis von außen anzuhimmeln. Ich kann das auch überhaupt nicht nachvollziehen.
Das ist ein bisschen weird, ne?
Aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt. Im Jahr 2020 gelingt dem dänischen Videojournalisten Christian Linnemann nämlich der große Durchbruch in diesem Fall.
Okay, warte, ein Videojournalist, der macht einen Film oder was?
Ja, genau, er macht eine Dokumentation, die geheimen Aufnahmen mit Peter Madsen, und dafür telefoniert er über 20 Stunden mit dem Inhaftierten. Madsen wusste nicht, dass die Gespräche aufgezeichnet wurden, und im Nachhinein autorisiert er aber die Verwendung für die Dokumentation.
Warum? Weil er sie nicht gehört hat oder?
Ja, aus irgendeinem Grund ist es ihm jetzt recht, dass diese Aufnahmen an die Öffentlichkeit gelangen. Und diese Aufnahmen sind ziemlich heikel. In der ersten Folge dieser Dokumentation, die am 9. September 2020 im dänischen Fernsehen ausgestrahlt wurde, erzählt Madsen, Kim Wall hätte damals im U-Boot Knöpfe gedrückt und einige Dinge berührt, was ihm missfallen hätte. Auf die Frage, hat das dazu geführt, dass sie umgebracht haben, gesteht der 49-Jährige dann, ja, es sei seine Schuld, er habe die Frau getötet. Und er beteuert, abgesehen vom 10. August 2017 habe ich noch nie jemandem etwas getan.
Okay, wer weiß, ob das stimmt, aber das ist ja nun zumindest schon mal eigentlich ein volles Geständnis.
Ja, jetzt hat er gestanden und die Presse stürzt sich erneut auf den Fall. Und vielleicht wird Peter Madsen die ganze Sache jetzt zu heiß.
Wieso? Der ist doch im Gefängnis und kann nichts machen, oder?
Am 20. Oktober 2020, etwas mehr als einen Monat nach der Ausstrahlung seines Geständnisses, versucht er aus dem Gefängnis zu fliehen. Er bedroht einen Gefängnispsychologen mit einem pistolenartigen Gegenstand, gibt an, einen Gürtel mit Sprengsatz zu tragen und erzwingt sich damit den Weg in die Freiheit. Doch nur 500 Meter vor dem Gefängnis wird Peter Madsen von der dänischen Polizei umzingelt, überwältigt und wieder hinter Gitter gebracht, wo er sich auch noch heute befindet.
Sehr dramatisch.
Kim Walls Familie und ihr Freund Ole können den Mord an ihrer geliebten Tochter und Freundin nur schwer verkraften. Dennoch beschließen sie nach ihrem Tod eine Stiftung, den Kim Wall Memorial Fund, zu gründen. Eine Stiftung, die junge Journalistinnen unterstützt und fördert. Auf diese Weise können wir hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, sagt Ingrid Wall, Kim Walls Mutter. Inzwischen wurde auch eine dänische sechsteilige Serie mit dem Titel »The Investigation« gedreht, die ab 28. September 2020 im schwedischen Fernsehen gelaufen ist. Diese Serie konzentriert sich aber bewusst nicht auf den Mord und auf den Täter Peter Madsen, sondern auf die Investigation, die zur Verurteilung des Mörders geführt hat.
Okay, also es dreht sich eigentlich dabei um die Polizisten und nicht um
ja,
den Mörder.
Genau.
Weil man das nicht so verherrlichen will oder warum?
Wahrscheinlich, ja. In dem Zeitraum, in dem Kim Wall ermordet wurde, wurde Peter Madsen übrigens auch von einem Filmteam begleitet, die eine Netflix-Serie über ihn drehen sollten. Netflix hat sich im Nachhinein aber dazu entschlossen, diese Serie nicht zu veröffentlichen.
Okay, Moment, also die haben jetzt eine Serie mit ihm gedreht?
In dem Sommer?
Über ihn als Erfinder, oder
genau,
was?
Genau, in dem Sommer, als Kim Wall ermordet wurde.
Ach,
also die
okay.
sind immer wieder zu ihm hingefahren und haben Interviews geführt.
Ah.
Und in diesem Zeitraum ist auch dieser Mord geschehen, an einem der Tage, an dem sie gerade wahrscheinlich nicht bei ihm waren.
Okay, also warte, die wollten eine Serie über ihn drehen?
Als Rocket Scientist.
Der verrückte Rocket Scientist aus Dänemark. Okay, krass.
Ich finde, das ist eine ziemlich gruselige Vorstellung. Man dreht mit einem Protagonisten und erfährt im Nachhinein, dass er zu dieser Zeit einen grausamen Mord am Drehort begangen hat.
Das ist total krass.
Ich muss zugeben, dass ich aus Neugier diese Serie schon gerne mal angucken würde. Aber ich denke, es war aus ethischer Sicht schon die richtige Entscheidung, die Serie nicht zu zeigen, damit der Täter im Nachhinein nicht zu viel Aufmerksamkeit bekommt.
Ja, ich denke mal, man will das nicht glorifizieren, oder? Ich meine, im Endeffekt ist es ja auch wichtiger, sich an das Opfer oder an die Opfer zu erinnern und an die Leute, die diesen Fall gelöst haben, wahrscheinlich, ne? Ja, ich finde es jedenfalls ziemlich krass, wenn ich mir vorstelle, dass diese Journalistin, die überhaupt nichts davon wusste, dass der irgendwie, ja, dass da noch irgendwas mit dem los sein könnte, was ja auch ziemlich krass ist. Die wusste einfach überhaupt nicht, worauf sie sich da einlässt, als sie mit ihm in dieses U-Boot steigt, was ja auch total krass ist. Ich meine, das ist ja ein Space, wo man jetzt nicht aussteigen kann. Ja? Es ist ja irgendwie unter Wasser und
ja, aber trotzdem
komplett gefangen mit dem.
Trotzdem geht man ja dann nicht davon aus, dass einem so etwas passieren könnte.
Nee, aber das meine ich ja. Weil man jetzt, man denkt ja auch nicht jedes Mal darüber nach, wenn man sich in so eine Situation begibt, weil dass man ausgerechnet an so einen Menschen kommt in so eine Situation und sich mit dem dann auch noch so einschließt in einem Space, wo man nicht mehr rauskommt, das ist schon ziemlich krass, oder?
Ja, also es ist, dieser Fall ist schon sehr grausam und sehr unwirklich auf eine bestimmte Art und Weise. Und dennoch ist er ja wirklich passiert.
Ja, und woran ich auch die ganze Zeit gedacht habe, was auch ein bisschen krass ist, ist ja, das ist so ein bisschen das Genie und Wahnsinn, ne? Ich meine, es ist so wie die Flipseite derselben Medaille, ne? Also auf der einen Seite jemand, der irgendwie so genial ist, dass er irgendwie mit 15 schon eine Rakete bauen kann, die auch noch irgendwie vom Boden abhebt und irgendwie, na, wie hoch war es, 100 Meter immerhin hochgeht. Ja, mit 15, total krass. Und auf der anderen Seite aber eigentlich kompletter Wahnsinn, der irgendwie darauf steht, dass irgendwie Frauen zerstückelt werden. Total krass, oder?
Ja, bestimmt war er auf eine gewisse Art und Weise begabt, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob er ein Genie war. Was feststeht, ist, dass er ein Narzisst war. Das heißt, vielleicht auch jemand, der sich über Regeln hinwegsetzt. Der glaubt, dass er Sachen machen darf, die andere nicht dürfen. Ja. Unter anderem auch andere Leute umbringen, um seine sexuellen Triebe zu befriedigen.
Hm. Ja, ich finde es total krass, weil es ist ja auch so ein bisschen so, dass man setzt sich zu einer fremden Person irgendwie ins Auto oder ins Fahrzeug oder ins U-Boot und halt das Krasseste, was man sich vorstellen kann, passiert halt irgendwie. Ne?
Mhm.
Dieser Fall wird jetzt wahrscheinlich nicht weitergehen, der ist ja insofern gelöst und der sitzt jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit hinter Gittern.
Naja, das Einzige, was ich mich frage, ist, ob der vorher vielleicht schon andere Opfer umgebracht hat.
Ach so, dass da noch was rauskommt.
Also ich werde auf jeden Fall mal dranbleiben an diesem Fall. Nächste Woche geht es weiter mit einer neuen wahren Geschichte von Martin. Und wenn du bis dahin mehr über den Mord an Kim Wall erfahren willst, dann besuch uns doch auf Instagram unter truestories_podcast. Dort bekommst du Bilder und Background-Infos zu diesem Fall.
Dort kannst du uns auch deine Ideen schicken oder Lob und Kritik hinterlassen. Wir freuen uns, von dir zu hören. Hab eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal, sagen Lina und Martin.